ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute, pimp your water.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Also am liebsten würde ich mir meine Haut vom Körper ziehen.
Es muss sich unbedingt was ändern, weil ich keine Lust mehr habe, mich andauernd zu kratzen, nicht mehr zu schlafen, mich andauernd nur nach meiner Haut zu richten. Also ich möchte gerne wieder ein normales, unkompliziertes Leben führen.
Das ist Rebecca. Sie war vor gut anderthalb Jahren bei den Ernährungsdocs auf dem Praxisboot, weil sie ziemlich schlimm Neurodermitis hat. Neurodermitis, das ist eine Überreaktion des Immunsystems. Das sendet dann permanent entzündliche Botenstoffe aus und die stören die Hautbarriere. Das heißt, Bakterien, Chemikalien oder auch einfach nur der eigene Schweiß können dann heftige Hautausschläge machen. Darüber und natürlich, wie man mit der Ernährung der Haut helfen kann, spreche ich heute mit NDR-Ernährungsdoc Matthias Riedel.
Ja, moin Julia.
Hi Matthias. Du bist Diabetologe und Ernährungsmediziner und leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Hast du da häufiger mit Hautproblemen zu tun?
Eine Menge. Man muss aber denken, dass die Wurzel der Neurodermitis in den Genen steckt. Mhm. Aber es gibt eben auch beeinflussbare Faktoren wie die Psyche und die Darmgesundheit. Und da sind wir dann schon bei der Ernährung. Mhm. Wir wissen ja durch die intensive Forschung im vergangenen Jahren mittlerweile sehr gut, dass im Darm wichtige Immunprozesse laufen. Und wenn in dieser Schaltzentrale Störungen entstehen, dann hat das eben Auswirkungen auf den ganzen Körper und insbesondere natürlich auch auf die Haut.
Da werden wir gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Aber jetzt würde ich erstmal gerne wissen, was du mir mitgebracht hast. Ich sehe hier so zwei durchsichtige Behälter mit ganz vielen Kügelchen drin. Das sieht so ein bisschen aus, habe ich mir früher auf der Kirmes manchmal geholt. So, die waren immer in so Babytrinkflaschen, also so, ne, es sah so aus wie so eine Babytrinkflasche und da waren so Zuckerperlen drin.
Ja, ich weiß, was du meinst, die Liebesperlen.
Ja, ganz genau, so hießen die, ganz genau. Aber das sind ja gefärbte Zuckerkugeln, das hast du mir jetzt aber nicht mitgebracht, oder? Das würde jetzt hier nicht reinpassen in den Podcast.
Nein, das wollte ich dir jetzt ganz bestimmt nicht empfehlen, gerade nicht bei diesem Thema. Also ich habe dir heute mal nichts zum Probieren mitgebracht, es ist eher ein Anschauungsobjekt. Die Kügelchen, die sind aus Plastik und die verschiedenen Farben hier, die du siehst, die sollen die vielen unterschiedlichen Bakterienarten darstellen, die im Mikrobiom des Darms vorkommen.
Okay, also in dem einen Behälter, da sind ja richtig viele auch so unterschiedliche Farben drin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle Farben sehe, aber so auf den ersten Blick würde ich mal sagen, 7, 8, 9 unterschiedliche Farben. Und in dem anderen sehe ich jetzt nur 3, 4 unterschiedliche Farben. Soll das dann sozusagen die Vielfalt der Darmbakterien darstellen?
Genau so ist das. Also das eine Gläschen ist halt so die richtig volle Vielfalt der Darmbakterien. Und bei anderen haben wir ein reduziertes Milieu an Darmbakterien. Und das siehst du dann halt auch klar, es ist weniger bunt.
Ja, ganz genau. Ist sehr, sehr schön dargestellt. Und diese 3, 4 Farben nur, also diese wenigen Bakterienstämme, das war ja auch möglicherweise bei Rebecca der Grund oder ein Grund für diese heftige Neurodermitis. Also einfach zu wenig gesundheitsfördernde Bakterien im Darm.
Genau, das war unsere Anfangsvermutung.
Dann würde ich sagen, steigen wir mal tiefer in Rebeccas Geschichte ein und gucken mal, ob ihr damit richtig lagt.
Die Ernährungsdocs Akte.
Es ist tatsächlich so, dass nichts hilft, außer wirklich aufkratzen und dass es dann halt blutet. Dann ist der Juckreiz irgendwann mal gestillt. Man kann nicht mehr sitzen, man kann nicht liegen, man kann nicht stehen, man kann gar nichts machen. Es tut einfach alles nur weh. Eine Decke tut weh, auch die Klamotten tun weh. Also es ist alles sehr, sehr schmerzhaft. Ich möchte halt wirklich das an der Wurzel packen, das Problem.
Das kann ich mir vorstellen, dass sie dem nachgehen möchte, weil das klingt wirklich, wirklich heftig. Rebecca musste sich 3 bis 4 Mal am Tag mit Fettcremes einschmieren und brauchte auch immer wieder kortisonhaltige Medikamente. Aber so richtig langfristig geholfen hat das irgendwie auch nicht. Und du hast aber wirklich direkt an den Darm gedacht. Wie seid ihr da rangegangen?
Ja, also wir haben eine Stuhlprobe von ihr an ein Speziallabor geschickt und hatten da bald ziemlich eindeutige Ergebnisse für eine mögliche Ursache. Ihr Darmmikrobiom war extrem reduziert und ihr Ernährungsprotokoll, das zeigte uns auch, warum das so war.
Ja, mit dem Ernährungsprotokoll, da guckt ihr euch ja auch immer erstmal an, wie ist denn der Jetzt-Zustand? Also was, wie viel, wann und auch wie wird gegessen? Und wenn ihr euch das dann zusammen anguckt mit den Patientinnen und Patienten, dann ist das ja nicht nur für euch ein Aha-Moment, sondern eben auch für die Menschen, die zu euch kommen.
Ja, genau. Das ist immer ein schockierender Moment häufig. Manchmal sind die da ziemlich erschrocken, weil das denen gar nicht so bewusst war. Bei Rebecca kam da einiges zusammen. Also auch wegen der Neurodermitis hatte sie mehr und mehr Lebensmittel weggelassen. Gemüse kam da praktisch gar nicht mehr vor. Und damit hat Rebecca über die Jahre wahrscheinlich ihr Darmsystem so durcheinander gebracht, dass sie irgendwann tatsächlich kaum mehr was vertragen hat.
Meistens ist es so, dass mein Bauch dann halt wirklich auch anfängt aufzublähen. Und ganz oft kriege ich dann halt auch Bauchschmerzen und Krämpfe, je nachdem, wie doll auch der Blähbauch ist. Über die Haut merkt man es auch irgendwann. Also es ist halt super schwierig.
Was hat sie denn überhaupt noch gegessen?
Ja, leider sehr einseitig kohlenhydratreiche Sachen, also Nudeln, Reis. Da denkt man irgendwie, das bringt den Darm wenigstens nicht durcheinander. Und wenn eigentlich natürlich klar sein sollte, dass das überhaupt nicht gut ist, sie hat sehr viel Zucker zu sich genommen. Süßigkeiten, Obst und jede Menge gesüßte Getränke, oft auch noch mit Süßstoff. Und wir wissen ja von Studien und der intensiven Forschung mittlerweile, dass viel Zucker und eben auch Süßstoffe die Balance der Darmflora und die Gesundheit des Darms eben erheblich stören können. Und dabei war dann auch noch die Flüssigkeitsaufnahme zu gering.
Ja, mit dem richtigen Trinken werden wir uns später noch ganz intensiv beschäftigen. Aber Sophie, jetzt schon mal, welche Rolle spielt es denn bei Neurodermitis, was und wie viel wir trinken?
Ja, eine Neurodermitis-Haut ist sehr trocken, kann also nicht gut Wasser speichern. Darum ist es notwendig, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und die sollten natürlich in der Regel weder zuckerhaltig sein, noch Süßstoffe enthalten.
Also mehr und vor allem Wasser trinken. Aber ihr habt ja auch am Essen von Rebecca geschraubt. Worauf sollte sie da noch achten?
Ja, wir brauchten mehr Vielfaltigkeit, vor allem viel Gemüse. Wir nennen das Essen nach dem Regenbogenprinzip. Also 5 Handvoll Gemüse täglich. Jede Farbe des Regenbogens muss mindestens einmal vertreten sein. Und zwar wirklich vor allem Gemüse und nur wenig Obst. Doch bevor sie mit der bunten Ernährung starten konnte, brauchten wir erstmal Ruhe im System.
Und wie habt ihr das angestellt?
Heilfasten. Diese Fastenform hat eine starke antientzündliche Wirkung. 7 Tage lang sollte sie morgens nur Haferschleim, mittags Gemüsesäfte und abends dünne Gemüsesuppe essen. So ein Fasten kann dem Körper bei Heilungsprozessen helfen, wirkt gleichzeitig antientzündlich und schafft die Grundlage dafür, dass sich die Darmflora zum Guten verändern kann. Und das war bei Rebecca mehr als nötig. Aber das war auch hart für sie.
Es ist schlecht, es ist schwindelig, es ist arschkalt, ich zittere die ganze Zeit. Also mein Kreislauf ist nicht ganz so auf der Höhe.
Wenn ihr euch jetzt fragt, ist dann Heilfasten wirklich gesund, dann hört gerne mal in Folge 26 rein. Da habe ich nämlich mit Silja Schäfer ausführlich darüber gesprochen. Und Rebecca hatte ja eben schon anfangs zu kämpfen. Ist das denn normal, Matthias?
Naja, das ist bei jedem anders. Manchmal braucht es eben, bis der Körper sich umgestellt hat. Aber sie hat es durchgehalten und das hat sich gelohnt.
Also, was sich in dieser Woche alles verändert hat, ist echt krass. Also die Stellen auf meiner Kopfhaut zum Beispiel, die sind auch komplett weg. Ansonsten muss ich mich auch weniger kratzen. Es heilt viel, viel besser. Es heilt so schnell. Und ich würde tatsächlich auch nochmal fasten.
Wow.
Ja, und das war ja erst der Anfang. So quasi so eine Art Reset. Und dann war ihr System einigermaßen bereit. Bei der Blutuntersuchung hatten wir natürlich auch noch nach relevanten Mängeln geschaut. Sie hatte einen niedrigen Selenspiegel. Und ihr fehlte auch ein wichtiger Hautnährstoff. Vitamin B6. Mhm. Ein Mangel von diesem Vitamin kann trockene Haut und Juckreiz fördern. Und ich finde, bei Menschen, die sich in der Ernährung aus welchen Gründen auch immer einschränken, immer wieder Hinweise auf eine Mangelernährung. Und das sehe ich immer häufiger und so war das auch hier.
Und was kann man dann da konkret machen?
Einerseits sollte sie den Mangel zunächst auch mit Tabletten ausgleichen, das geht erstmal schneller. Und natürlich dann dauerhaft mit der Ernährung gegensteuern. Für sie verträglich war Vitamin B6 aus Quinoa, Hirse, Amaranth, auch Hülsenfrüchte enthalten ist, aber sie sind manchmal auch nicht so ganz leicht zu verdauen. Und die sollte sie erst später dazu. Mhm. Und dann sollte sie außerdem mehr Omega-3-Fettsäuren essen. Die wirken sehr, sehr gut antientzündlich und sind wichtig bei Neurodermitis und bei allen anderen Erkrankungen mit entzündlichem Charakter. Mhm. Und die stecken zum Beispiel in Pflanzenölen, aber auch in Fisch und hochkonzentriert im Algenöl.
Ja, und ansonsten sollte sie eben möglichst vielfältig essen, möglichst bunt, hast du ja eben schon mal gesagt, wie der Regenbogen.
Mit dem Regenbogenprinzip klappt das so ganz gut, muss ich sagen, weil ich ja viel, viel mehr essen kann, als ich eigentlich immer dachte.
Ja, und nach diesem ersten großen Erfolg direkt am Anfang durch das Heilfasten ging es dann aber leider nur sehr langsam und irgendwie auch immer wieder mit so kleinen Rückschritten bergauf. Und das, obwohl eben Rebecca sich sehr strikt an die Empfehlungen gehalten hat. Und deshalb war sie irgendwann ziemlich frustriert.
Diese Haut ist einfach, keine Ahnung, also ich weiß halt auch nicht, was sie will. Ich weiß nicht, was sie braucht. Also das ist so, rede doch Klartext irgendwie. Also es ist scheiße. Mit anderen Worten zu sagen, ist das wirklich total blöd.
Ja, das ist leider so. Gerade bei den entzündlichen Erkrankungen brauchen wir manchmal Wochen bis Monate, bis sich so ein neues Gleichgewicht einstellt. Mhm. Das ist anders als bei anderen ernährungsbedingten Erkrankungen. Da haben wir häufig schon nach Tagen oder Wochen Besserungen. Also Wunderheilung von heute auf morgen sind gerade bei entzündlichen Erkrankungen nicht zu erwarten.
Wie sah es dann nach 6 Monaten aus, als sie zum Abschlusscheck aufs Praxisboot kam?
Ja, da war nicht nur die Ernährung bunter geworden. Wir haben uns dann auch nochmal die Stuhlanalyse aus dem Labor angeschaut. Na, du erinnerst dich? Mhm. Das war jetzt nicht mehr so wenig bunt, sondern das war bunter. Es gab eine ganz klare Tendenz hin zu einem besseren Darmklima. Die Vielfalt des Mikrobioms hatte sich deutlich verbessert. Und die Blutwerte waren jetzt auch gut.
Und wie sah es mit der Haut aus?
Das allgemeine Hautgefühl ist besser. Ich habe keine Schmerzen mehr. Und vor allem der Juckreiz ist auch wirklich runtergegangen. Sie fühlt sich wieder an wie eine Haut vielleicht auch. Also wie so eine Babyhaut. Krass, was man halt im halben Jahr erreichen kann.
Ja, so lange dauert das. Ihre schwere Neurodermitis hatte sich in eine leichte Form verwandelt. Und ich habe ihr damals gesagt, wenn Sie jetzt so weitermachen, dann haben Sie die Chance, dass die Beschwerden ganz verschwinden.
Und ich habe natürlich Rebecca gefragt, wie es ihr jetzt geht nach 1,5 Jahren.
Gut. Also ich kann jetzt schlafen. Ich kann anziehen, was ich will. Ich schub nicht mehr alles voll. Ich hinterlasse keine Spuren mehr. Das ist ganz schön.
Was hast du so beibehalten? Wo hast du auch gesagt, so ja, nee, das mache ich jetzt nicht mehr so streng oder so?
Also ich mache immer noch dieses Regenbogenernähren. Viel Gemüse. Ich trinke jetzt wieder mehr. Ich habe aber nicht mehr gefastet seitdem.
Und, was sagst du?
Toll, ne?
Ja.
Es gibt eben durch die Ernährung eine tolle Chance, von der Neurodermitis wegzukommen. Und das sollte tatsächlich mehr Schule machen.
Ja, also ich fand auch, sie hat so richtig gestrahlt, als ich irgendwie mit ihr gesprochen habe. Und ja, also finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, dadurch, dass sie gemerkt hat, das funktioniert, kann sie das auch gut beibehalten, so diese Ernährung, sagt sie ja auch. Ne? Mhm. Sie trinkt auch wieder mehr. Und das Trinken, das ist ja heute auch Thema bei uns. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz ausführlich an.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Matthias, ausreichend und das richtige Trinken, das war ja bei Rebecca eben ein Punkt, den sie auf jeden Fall verändern oder verbessern sollte. Und das ist ja auch insgesamt für uns alle wichtig. Trinken ist für mich sowas wie Atmen. Also es läuft irgendwie so nebenbei. Ich muss da gar nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist ja längst nicht bei allen so. Und der Fakt ist ja, wir müssen trinken. Wir müssen trinken, um zu überleben. Aber warum ist das eigentlich so, Matthias?
Ja, wir bestehen zu 50-60% aus Wasser. Und es ist nicht nur da, um unsere Hautzellen frisch zu halten. Es regelt unsere Körpertemperatur, transportiert Nährstoffe, hilft bei der Verdauung und spült Abfallstoffe raus, mhm, über die Nieren. Wasser ist also einfach unverzichtbar, das weiß jeder. Man kann ohne Nahrung Wochen überleben, aber ohne Wasser sieht's nach 3-4 Tagen schon düster aus. Mhm. Und auch wenn man nach einem Tag ohne Trinken nicht gleich tot umfällt, na, dann kommen dann doch Beschwerden wie Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden oder Schwindel. Aber auch schon ein kleiner Wassermangel kann große Auswirkungen auf unsere Fitness haben. 1% Mangel bewirkt 10% Leistungsminderung. Also immer mal eine Idee, wenn man sich kraftlos fühlt, ein bisschen was zu trinken.
Aha.
So manche Demenz- oder Bewusstseinseintrübung bei sehr, sehr alten Menschen ist nicht selten auch ein Wassermangel.
Krass. Ja, darüber sprechen wir gleich nochmal ausführlich, wie das auch bei alten Menschen sein kann. Kann ich auf jeden Fall auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber so richtig einig darüber, wie viel man jetzt eigentlich trinken muss, ist man sich ja irgendwie nicht, habe ich zumindest das Gefühl. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Angaben. Was ist denn jetzt so die richtige Menge an Flüssigkeit, die wir pro Tag trinken müssen?
Ja, um genau zu sagen, wie viel der Einzelne trinken sollte, müsste man individuell und akribisch bestimmte Faktoren analysieren. Na, Aktivitätslevel, Außentemperatur und natürlich Gewicht.
Mhm.
Da gilt dann, pro Kilogramm Körpergewicht sollte man 30 bis 40, je nach Quelle, auch 30 bis 35 Milliliter Flüssigkeit zu sich nehmen. Und wem das nicht kompliziert genug ist, der darf auch nochmal danach schauen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, denn Muskelzellen brauchen natürlich mehr Wasser. Naja, und davon haben Männer meist mehr.
Das klingt in der Tat ziemlich kompliziert, aber ich höre da auch so ein bisschen raus, so kompliziert muss man sich gar nicht machen, oder?
Ja, das ist im Normalfall ja auch gar nicht nötig und das stresst nur. Es bringt einfach keinen großen Mehrwert, den Flüssigkeitsbedarf auf den Millimeter genau zu bestimmen. Erstens ist da von der Natur aus eine gewisse Toleranz eingebaut. Und es gibt auch noch den Flüssigkeitsjoker im Hintergrund.
Mhm.
Wir nehmen ja auch einiges an Flüssigkeit über die Nahrung auf, aus Obst und Gemüse zum Beispiel. Also, jeder rechnet sich mal seinen individuellen Flüssigkeitsbedarf aus und merkt sich den. Ich wiege so 70 Kilo, also brauche ich rund 2,1 Liter pro Tag. Bei Hitze, Sport 500 Milliliter mehr. Das wäre jetzt meine Lösung dabei. Dann kommt noch Sauna vielleicht dazu, dann haben wir 500 Milliliter extra. Du bist ja eine ganz andere Gewichtsklasse.
Ja.
Was wiegst du?
45 Kilo, aber ich habe jetzt hier keinen Taschenrechner.
Das Problem ist, dass Gewicht ja bei Erwachsenen unterschiedlich ist. Nicht? Du wiegst 45 Kilo, andere wiegen 150.
Mhm.
Und jemand, der 150 Kilo wiegt, der ist ja schnell bei 3-4 Litern Flüssigkeit. Und bei dir sind wir ja schon mit 1,5 Litern zufrieden.
Mhm.
Du bist ein kleinerer Organismus. Also ich würde es tatsächlich so machen, dass sich jeder seinen Flüssigkeitsbedarf einmal ausrechnet, grob das Gewicht mal 3 und wenn man Sport macht oder viel schwitzt, mal 4. Und dann hat man so seine Range, die man trinken soll.
Also das finde ich irgendwie so ganz gut. Man hat dann da eine grobe Faustformel. Ich hatte zwar jetzt mir gewünscht, dass es irgendwie so eine Zahl gibt, aber so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich ist dann eben auch die Trinkmenge. Und hängt eben auch noch davon ab, ist es gerade Sommer oder Winter, gehe ich vielleicht gerade in die Sauna, also schwitze ich besonders viel aus. Da wird ja immer Wasser eigentlich als ideales Getränk genannt oder auch Tees, wo eben nichts Süßes drin ist oder nichts an Aromastoffen, richtig?
Ja, genau. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen deprimierend an, aber das stimmt schon. Das raten wir und auch jede Ernährungsberatung.
Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Also soll ich Leitungswasser trinken oder ist es besser, wenn ich Wasser kaufe?
Ja, bei gekauftem Wasser muss man erstmal unterscheiden. Tafel oder Mineralwasser. Tafelwasser ist Leitungswasser mit Kohlensäure versetzt. Also das macht dann keinen Unterschied zum Leitungswasser. In Mineralwasser, wie der Name schon sagt, sind Mineralien drin und es muss aus unterirdischen Quellen stammen. Aber Leitungswasser enthält auch Mineralstoffe und das variiert natürlich je nach Region. Und Mineralwasser ist dann auch wiederum nicht gleich Mineralwasser. Das variiert stark bei den verschiedenen Marken. Einige Tests haben sogar gezeigt, dass der Mineralstoffgehalt von Leitungswasser in manchen Regionen durchaus mit dem von Mineralwasser konkurrieren kann. Man kann also leider so pauschal das nicht sagen, aber falsch macht man mit beidem nichts.
Das ist, finde ich, schon mal eine gute Botschaft. Wie ist das denn mit Kohlensäure? Also ich muss ja sagen, ich trinke tatsächlich lieber Kohlensäure, weil ich finde, dass es irgendwie den Mund besser durchspült. Ich nenne das dann auch gerne schon mal Spaßwasser. Aber da hört man ja manchmal ziemlich Fürchterliches drüber. Es soll den Zahnschmelz angreifen, zu Übersäuerung führen. Ist das so?
Ja, grundsätzlich ist Wasser mit Kohlensäure okay. Wir Deutschen lieben ja unser Sprudelwasser irgendwie und es ist grundsätzlich nicht ungesund. Allerdings sollten Menschen, die einen sensiblen Magen haben oder am Reizdarmsyndrom, vorsichtig sein. Denn Kohlensäure kann zu Aufstoßen und vermehrten Blähungen führen, wenn das Gas dann wieder aus dem Körper entweicht. Das ist besonders bei der Neigung zu Sodbrennen oder erst recht bei einer Speiseröhrenentzündung fatal. Wer damit ohnehin schon Probleme hat, der sollte Sprudel in Maßen trinken oder am besten ganz drauf verzichten. Das Sprudelwasser trinken ist ja so ein sehr verbreitetes Ding in Deutschland. In mediterranen Ländern wird eher stilles Wasser getrunken, ne? Und übrigens nicht selten kostenlos auf den Tisch gestellt. Das finde ich eine tolle Idee auch für Deutschland. Aber es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt. Eine Studie aus Palästina hat vor ungefähr 10 Jahren nachweisen können, dass die Kohlensäure im Körper den Ghrelinspiegel im Blut ansteigen lässt. Ghrelin, das muss man wissen, das ist unser Hungerhormon. Mhm. Und ich rate deshalb auch eher zu stillem Wasser.
Bei unseren Podcast-Aufzeichnungen trinken wir natürlich stilles Wasser, damit wir nicht ins Mikrofon rülpsen. Muss ich denn bei Leitungswasser irgendwas beachten?
Grundsätzlich haben wir in Deutschland eine sehr gute Trinkwasserqualität. Was man allerdings nicht machen sollte, das rät auch übrigens das Bundesumweltamt, warmes Wasser aus der Leitung trinken. Mhm. Denn Warmwasser zirkuliert im Haus lange im Warmwassersystem und dabei können sich je nach Material der Leitung Stoffe oder Bakterien lösen. Da geht es dann auch mal um Keime wie Escherichia coli, die in den Leitungen vorkommen können und die sind potenziell gefährlich. Mhm. Darum sollte man Wasser immer so lange laufen lassen, bis es kühl ist und damit frisch. Und ja, je nach Hausgröße kann das natürlich ein bisschen dauern, lohnt sich aber.
Auch auf jeden Fall gut und wichtig zu wissen. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage zu der Häufigkeit. Einige sagen ja, man muss nur trinken, wenn man Durst hat und andere sagen, man soll trinken, bevor man Durst hat. Das funktioniert bei mir in der Regel ziemlich gut, aber ja nicht bei jedem. Also Rebecca zum Beispiel, die hatte ja also am Anfang gar nicht so ein richtiges Durstgefühl.
Ja, sie hat sich das richtig abgewöhnt. Grundsätzlich ist Durst natürlich ein Zeichen des Körpers. Achtung, ich bin dehydriert. Mhm. Tatsächlich ist Dehydration schlecht. Extremes Beispiel, ältere Menschen dehydrieren häufig, weil sie schlicht vergessen zu trinken.
Ja, das stelle ich auch bei meiner Oma immer wieder fest. Also wenn ich irgendwie mit ihr ein Kaffeekränzchen habe, dann trinke ich irgendwie, während ich da bin, 2, 3 Gläser Wasser und die trinkt vielleicht mal so 1, 2 Schlücke. Mhm. Das ist schon krass.
Ja, und die können dann sogar in ein Delir oder ins Koma fallen. Und es gibt nicht wenige alte Menschen, die an so einer Entwässerung sterben.
Krass.
Die Studienlage zeigt übrigens auch noch bei anderen Erkrankungen positive Effekte. Ausreichend Wasser zu trinken schützt vor Migräne, Harnsteinen, Harnwegsinfekten und Übergewicht. Das ist die aktuelle Evidenz. Aber machen wir es mal nicht so dramatisch. Ein anderes Beispiel. Du treibst Sport und verlierst dabei, wenn du alles richtig machst und dich etwas anstrengst durch Schwitzen, Flüssigkeit. Und das führt dann recht schnell zu einem Leistungsabfall. Studien zeigen, dass selbst eine leichte Dehydration die sportliche Leistung um bis zu 10% mindern kann. Und das ist ja nicht schlimm. Aber wenn du das ausgleichen willst, solltest du frühzeitig vor dem Sport was trinken. Faustregel, gut hydriert in den Sport und nachtrinken ist nur bei Sport ab einer Stunde nötig.
Okay, aber was sollte man denn vor oder bei dem Sport trinken? Also normales Wasser oder doch eher so spezielle Fitnessgetränke?
Also Fitnessgetränke sind so eine Sache. Ich will das erstmal so ein bisschen beschreiben. Als isotonisch werden Getränke bezeichnet, die eine ähnliche Zusammensetzung wie unser Blut haben und deren Inhaltsstoffe deshalb schnell vom Körper aufgenommen werden. Aber erstens sind solche Getränke oft sehr künstlich, mit Zusatzstoffen wie Aromen und viel Zucker versetzt. Und zweitens braucht man das als Normalsportler nun auch wirklich nicht. Elektrolyte sind eigentlich nur bei sehr langen und intensiven Workouts nötig, wo man richtig viel schwitzt und über längere Zeit richtig viel Energie verbraucht. Mhm. Für die typische Joggingrunde im Park, oh, da reicht Wasser. Und wer es für die Psyche braucht, die Sporthochschule Köln hat herausgefunden, verdünnter Apfelsaft mit etwas Salz tut's auch.
dann bist du ja sicher auch jetzt nicht so ein Fan von so Getränken, die als Performance-Booster verkauft werden, oder?
Für Hobbysportler? Auf keinen Fall. Das sind eben hochverarbeitete Produkte. Diese Getränke sind meist mit Koffein, Zucker oder sogar Protein angereichert. Für extreme Ausdauersportler oder Profis kann das vielleicht mal passen, aber für den normalen Fitnessbesucher im Studio ist das nicht nur überflüssig, sondern auch ungesund und teuer. Mhm. Oft hilft da der alte, simple Trick, iss eine Banane und trink ein bisschen Wasser. Kostet weniger, ist gesünder und bringt dich auch durchs Training.
Gut zu wissen. So, kommen wir zum Thema Alkohol. Das ist ja sowieso ungesund, aber was ist zum Beispiel mit alkoholfreiem Bier? Das wurde ja auch immer mal wieder irgendwie gesagt nach dem Sport. Das wird ja auch immer wieder als isotonisch angepriesen.
Alkohol, völlig richtig, ist grundsätzlich und ausnahmslos ungesund. Es entzieht dem Körper nach dem Sport auch noch Wasser, weil es harntreibend wirkt. Und gerade nach dem Sport wollen wir ja unsere Flüssigkeitstanks wieder auffüllen. Mm. Und alkoholfreie Biere haben leider auch einen harntreibenden Effekt und sind deshalb auch nicht so ganz optimal. Aber natürlich tausendmal besser als die Alkoholvarianten.
Eine große Diskussion gibt es ja auch immer wieder um die Frage, wann am Tag trinke ich denn am besten? Also erstmal so ganz allgemein, kannst du da was empfehlen?
Ja, es ist sinnvoll, wenn man den größeren Teil des täglichen Wasserbedarfs in der ersten Tageshälfte zu sich nimmt. Na? Der Körper ist nach dem nächtlichen Schlaf dehydriert und die Flüssigkeitsaufnahme am Morgen trägt dann dazu bei, den Flüssigkeitshaushalt schnell wieder auszugleichen. Ein guter Rhythmus wäre zum Beispiel ein Glas Wasser morgens nach dem Aufstehen, eines zu jeder Mahlzeit und dann extra über den Tag verteilt bei Bedarf. Und natürlich beim Sport extra. Ich mache das so, dass ich mir morgens 2 große Tassen grünen Tee hinstelle. Das ist gesund und das ist ein Automatismus. Und ich bin immer gut mit Wasser versorgt.
Die Autorin, die für diese Podcast-Folge recherchiert hat, die zelebriert tatsächlich jeden Morgen, auch direkt nach dem Aufstehen, erstmal 2 Gläser Wasser und zwar lauwarm mit einem Schuss Zitrone und naturtrüben Apfelessig. Ist da was dran oder ist das eher so ein bisschen esoterik?
Ja, das ist gut. Diese Mischung kann den Stoffwechsel ankurbeln, antientzündlich wirken und die Darm- und Verdauungstätigkeit anregen. Aber wir haben da wieder das Problem mit der Warmwasserleitung.
Ja, dazu muss ich sagen, sie macht das tatsächlich, weil sie das nämlich weiß, indem sie das Wasser tatsächlich kurz im Wasserkocher erwärmt. Aber was jetzt mit der Zitrone und dem Essig? Ist das auch gut?
Ja, zusammen mit der Zitrone und dem Essig wirkt das. Denn trotz des sauren Geschmacks wird Zitronensaft im Körper basisch verstoffwechselt, was zur Regulierung des Säure-Basen-Haushalts beitragen kann. Es schadet also auf alle Fälle nicht, das kannst du ihr sagen. Aber eins muss ich noch sagen, halt viel Säure, wenn wir das trinken. Das mögen die Zahnärzte nicht so gern, weil es den Zahnschmelz angreifen kann, wenn man jetzt also diese saure Mischung getrunken hat, nicht gleich danach die Zähne putzen. Weil dann ist der Zahnschmelz ganz besonders empfindlich.
Okay, ich bleib bei meinem Glas Wasser und dem Kaffee am Morgen. Wie ist das denn mit so Trinkflaschen, die einem so richtig die Trinkmenge anzeigen? Das habe ich des Öfteren auch schon bei KollegInnen oder FreundInnen gesehen. Ich selbst habe so ein fancy Ding jetzt zwar nicht, aber ich habe auch kein Problem mit regelmäßigem Trinken. Ich habe aber auch immer eine Flasche oder ein Glas bei mir und nippe da permanent dran. Macht das medizinisch Sinn oder würdest du eher so Apps empfehlen, die einem mit einem Piep sozusagen ans Trinken erinnern?
Da muss ich differenzieren. Es gibt ja Menschen, die kaum Durst verspüren und die dann im Alltagsstress auch ihre Grundbedürfnisse gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Mm. Das ist dann schon ein Problem und das erlebe ich auch bei meinen Patienten häufig. Dabei ist es dann gut, eine Erinnerung zu haben oder eine feste Routine. Mhm. Aber feste Regeln wie, ja, alle 30 Minuten trinken, die stressen unnötig. Und das muss auch nicht sein. Und ständig an der Wasserflasche zu nippen, naja, da hat der ein oder andere vielleicht schon fast sowas wie einen Tick dann entwickelt. Das ist für die Verdauung jetzt nicht unbedingt hilfreich. Die Magensäure muss sich, wenn was im Magen landet, immer wieder darauf einstellen. Das macht sie auch brav. Aber da ist dann nie Pause im System, wenn wir ständig was nachkippen. Also den Überblick behalten über den Tag, was man trinkt, das sollte man schon. Genauso wie wir uns ja auch Gedanken machen, was wir so essen. Mm. Habe ich meine Gemüsemenge und so weiter, wie viel Zucker habe ich gegessen? Und da gehört Wasser auch zu.
Okay, aber dann muss ich mich tatsächlich mal andersrum orientieren und vielleicht eher mal sowas wie Trinkpausen einlegen und eben nicht ständig trinken sozusagen. In der Kantine wird ja auch immer wieder heiß diskutiert, Wasser vor oder nach dem Essen oder auch während des Essens. Was ist jetzt richtig?
Also auch da gibt es verschiedene Aspekte. Es kommt ein bisschen auf den Fokus an, mit dem man drauf schaut. Trinken vor dem Essen macht dann beispielsweise Sinn, wenn man auf sein Gewicht achtet oder abnehmen möchte. Studien zeigen, dass das Trinken eines Glases Wasser vor der Mahlzeit das Sättigungsgefühl erhöhen und man dann tendenziell bei der Mahlzeit weniger Kalorien zu sich nimmt. Trinken zum Essen kann auch Sinn machen, wenn man ballaststoffreiche Nahrungsmittel zu sich nimmt, was ja immer gut ist. Mhm. Und dann können die durch die Flüssigkeit besser quellen. Und das fördert wiederum die Verdauung. Das ist zum Beispiel bei einer chronischen Verstopfung enorm wichtig. Mhm. Und Thema Magensäure hatten wir ja schon ganz kurz angesprochen. Der Mythos, dass das Trinken während des Essens die Magensäure verdünnt und damit die Verdauung beeinträchtigt, das ist durch Studien widerlegt worden. Der Magen reguliert das alles super. Und der produziert eben bei Bedarf mehr.
Finde ich, ist schon mal gut zu wissen. Also da einfach so ein bisschen, glaube ich, wie man es halt mag oder gewohnt ist oder so. Kommen wir mal zum Thema Fruchtsäfte. Wie bewertest du die? Da ist natürlich ja auch eine Menge Zucker drin, ne?
Ja, Fruchtsäfte sind tricky. Klar, sie enthalten Vitamine und Mineralstoffe, manchmal auch eben Ballaststoffe, aber eben auch sehr viel Zucker. Natürlicher Fruchtzucker. Das klingt erstmal ganz gut, aber unsere Hörerschaft weiß das ja genau. Der enthält genauso viele Kalorien wie Haushaltszucker und ist insgesamt fast noch schädlicher. Denn Fruchtzucker wird ohne Umwege in Fett umgewandelt und in den Fettdepots gespeichert. Er verhindert die Fettverbrennung bei gleichzeitig vermehrtem Fettaufbau und blockiert das Sättigungsgefühl. Und Fruchtzucker fördert genauso Diabetes-Vorstufen wie der allgemeine Haushaltszucker, vielleicht sogar noch mehr, weil sie direkt in der Leber auch als Fett gespeichert werden. Also Fruchtsäfte in Maßen zu genießen ist okay, aber die sind kein Durstlöscher und auch nicht verdünnt. Allein für die Zähne eben nicht. Denn denen ist es egal, wie viel oder wenig Zucker vorbeikommt. Die Kariesbakterien sind leider auch mit Minimengen sehr, sehr glücklich.
Ja, und da kommen wir direkt zum Thema Softdrinks. Das muss man hier auch einmal kurz ansprechen. Aber das fällt bei dir, glaube ich, auf jeden Fall in die Kategorie bitte, bitte nicht.
Exakt, genau so ist es. Softdrinks sind eigentlich nichts anderes als flüssiger Zucker. Mhm. Eine Dose Cola bringt es da auf rund 10 Stück Würfelzucker. Das ist ein riesiger Zucker- und Kalorienkick ohne jeglichen Nährwert. Und dann gibt es auch noch die Light- oder Zero-Varianten mit Süßstoffen. Auch die sind nicht gut für uns. Und schon allein, weil sie das Verlangen nach mehr Süßem anregen können.
Also Softdrinks können wir an dieser Stelle wirklich komplett abhaken. Was ist denn aber mit so Wasser mit Geschmack? Also steht ja auch oft ohne Zucker drauf. Kann man denen trauen?
Sagen wir mal so, meistens enthalten die Süßstoffe oder Aromastoffe und der Geschmack ist künstlich erzeugt. Sie sind vielleicht besser als Softdrinks mit Zucker, aber im Prinzip sind diese Getränke nur eine Art zuckerfreie Limonade. Wem pures Wasser zu langweilig ist, der kann es ja auch natürlich aufpeppen.
Und darüber sprechen wir gleich. Jetzt möchte ich zum Schluss aber noch mal eine Frage stellen, ganz allgemein. Wie erkenne ich eigentlich, dass ich genug trinke? Es gibt ja diese Faustregel mit dem Urin. Je heller, desto besser?
Grundsätzlich kann man das grob so sagen. Urin sollte hellgelb sein. Dann weiß ich, dass ich genug trinke. Dauerhaft richtig wasserklarer Urin, der kann ein Zeichen dafür sein, dass man sogar zu viel trinkt. Mhm. Wenn Urin zu dunkel ist, dann ist das schon eine Dehydration. Aber auch da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man bestimmte Lebensmittel wie rote Beete isst. Ja. Na klar, dann kann das verfärbt sein.
Da darf man sich dann auch nicht erschrecken. Das muss nicht unbedingt Blut im Urin heißen. Manchmal einfach ein bisschen rekapitulieren. Was habe ich denn gegessen? Ich fasse das nochmal zusammen. Wasser ist und bleibt der beste Durstlöscher. Softdrinks auf keinen Fall. Genauso wie so Performance-Booster-Fitnessgetränke. Fruchtsäfte nur in Maßen und beim Sport reicht eigentlich auch meist Wasser, außer man läuft jetzt einen Marathon. Wem Wasser zu langweilig ist, da gibt es jetzt noch ein paar anregende und gesunde Tipps.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Infused Water. Du hast es eben schon mal erwähnt, Matthias. Das ist eben Wasser mit Geschmack. Was man dabei beachten sollte, damit das gut schmeckt und auch eben gesund ist, das verraten wir euch jetzt. Matthias, du hast ja wieder deinen Einkaufskorb mitgebracht mit Kräutern, Obst, sogar eine Gurke ist dabei. Ich bin sehr gespannt.
Ja, Kräuter, genau, Rosmarin, alles dabei. Fangen wir mal mit dem Klassiker an. Sehr gut geeignet, weil sie sowas Frisches, Spritziges reinbringen, sind natürlich Zitrusfrüchte.
Mhm. Ne?
Orangen, Limetten, Zitronen. Man kann auch mal Kumquats probieren, die habe ich hier. Die bringen dann so eine bittere Note, wenn man das mag. Ich mag das. Also, wichtig aber, erst waschen, kleiner Tipp, die Früchte einige Male zwischen den Fingern rollen, dann setzt das die natürlichen Aromen aus der Schale frei.
Oder so auf dem Tisch, das habe ich mal in einem Kochkurs gelernt. Ja,
auch eine gute Idee, genau. Man sollte natürlich auf jeden Fall Biofrüchte nehmen, naja, weil man sonst eben Biozide im Wasser hat.
Ja, das ist ja auch dann nicht mehr so gesund. Aber das heißt, ich soll die schon mit Schale verwenden. Das sieht ja auch immer ganz nett aus, wenn das so in der Glaskaraffe schwebt. Ne?
Genau, ne? So Zitrusschalen haben ja also ganz eigenartigen, sehr intensiven Geschmack, den wir auch beim Kochen einsetzen. Und zusätzlich sind die Schalen auch gesund. Da sind viele Vitamine drin. Und vor allem stecken hier eben auch die ätherischen Öle drin, die dann den Geschmack bringen. Allerdings mir an dieser Stelle noch wichtig, es geht mir hier insgesamt vor allem darum, dass wir das Wasser geschmacklich attraktiv machen. Dass es uns also schmeckt und wir dadurch mehr trinken.
Mhm.
Um eben nicht so leicht Säften oder Softdrinks mit hohem Zuckergehalt zum Opfer zu fallen.
Ja.
Natürlich haben wir dann auch noch gleichzeitig den zusätzlichen Gewinn mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Also Antioxidantien sind ja auch noch drin, die gehen dann ins Wasser über, zwar nicht in großen Mengen, aber wir nehmen sie zu uns und das ist allemal besser als gezuckerte oder mit Süßstoff versetzte, künstlich aromatisierte Getränke zu sich zu nehmen.
Ja, voll.
Also die vorhandenen Vitamine wollen wir natürlich nicht zerstören. Wenn man zum Beispiel im Winter oder Herbst heißes Wasser mit Zitrone trinken möchte, sollte das Wasser nicht zu heiß sein. Ideal sind so 40 Grad.
Mm.
Die Früchte geben, wenn man so ein bisschen wartet, trotzdem Geschmack ab.
Im Korb ist ja auch noch Ingwer, sehe ich. Ich muss ja sagen, ich liebe das, wenn der so richtig lange im Wasser gezogen hat und das so richtig scharf ist. Den kann ich ja kalt und warm nutzen. Muss ich da irgendwas beachten? Gehen da auch Vitamine kaputt oder so?
Ja, da habe ich auch ein paar Tipps. Erstens darf das Wasser richtig heiß sein. Dann geht auch mehr von den Scharfstoffen ins Wasser über.
Mhm.
Denn das, was den Ingwer so scharf und auch so gesund macht, sind übrigens die Scharfstoffe wie Gingerole und Shogaole. Und die sind gegen Hitze relativ resistent.
Mhm. Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Zweitens, auch Ingwer gern mit Schale verwenden. Da stecken Vitamine und Geschmack drin. Für den Geschmack bitte immer gern dünne Scheiben schneiden. Durch die Schnittoberfläche geht natürlich dann noch mehr Scharfstoff ins Wasser über. Also, wenn mit Schale, dann aber lieber Bio. Ne?
Mm.
Und drittens, nicht zu kurz, dann schmeckt man nichts. Und nicht zu lang ziehen lassen. So 5 bis 10 Minuten sind optimal. Sonst wird es irgendwann einfach zu scharf. Aber das ist natürlich dann eine individuelle Geschmackssache.
Was eignet sich denn sonst noch gut? Also, ich sehe hier noch ganz viele Kräuter und eine Gurke, das finde ich auch ganz cool.
Ich liebe Rosmarin als Aromastoff im Wasser. Aber man kann total kreativ sein. Erdbeeren im Frühling, Blaubeeren, die habe ich hier auch im Sommer, Äpfel im Herbst. Als Gemüse sind super Gurken und Möhren, die auch noch drin.
Mhm.
Und frische Kräuter wie Minze, möglicherweise aus dem Garten, Rosmarin, hatte ich eben schon gesagt, Thymian. Bringt auch richtig tolle herbe Aromen rein. Also man kann damit richtig experimentieren.
Kann man denn, wenn man das Wasser so pimpen möchte, auch gefrorene Früchte nehmen?
Ja, eigentlich ja. Also das kühlt das Wasser dann auch nochmal ab als guter Nebeneffekt im Sommer. Allerdings können eingefrorene Früchte immer mal wieder verunreinigt sein mit Hepatitis A oder Noroviren oder Bakterien. Speziell um Wasser zu pimpen, würde ich vielleicht vorzugsweise frisches regionales Obst und Gemüse der Saison verwenden und das dann natürlich auch gründlich waschen.
Mhm.
Das spricht nichts dagegen, die Früchte auch nochmal dann einzufrieren, um sie bei Bedarf ins Wasser zu werfen.
Das klingt so, als gäbe es wirklich keine Ausrede mehr, Wasser nicht lecker zu finden. Ja? Also vielen Dank für diese Tipps, Matthias. Nicht nur für diese tollen Rezepte, sondern eben auch für die vielen Tipps zum richtigen Trinken.
Ja, Julia, ich nehme mal einen Schluck. Prost.
Ja, Prost, ne?
Gerne.
Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns jetzt wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Tina Roth und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Es geht um die ersten Jahre einer Band, die jeder kennt. Die Beatles. Wusstet ihr, dass sie ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez hatten? Kein Scherz. Und zwar in einem Stripclub auf der Reeperbahn. Der Abend war eine totale Enttäuschung. Der Clubbetreiber war genervt und hat gesagt, überlegt euch gefälligst was. Und die Beatles haben sich reingehangen. Nach mehreren Rückschlägen, die teilweise fast das Ende der Band gewesen wären, sind sie weltberühmt. Nur 3 Jahre nach diesem ersten vergeigten Auftritt in Hamburg, ja. Sie werden von kreischenden Fans verfolgt, verkaufen Millionen Platten, geben Konzerte in der ganzen Welt, schreiben Musikgeschichte. We didn't grow up in Liverpool, we grew up in Hamburg. Das hat John Lennon später gesagt. Hamburg hat die Beatles groß gemacht. Und davon erzählt Becoming the Beatles, ein spannender Doku-Podcast mit viel Musik, aber auch mit vielen verrückten Geschichten. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt's in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich rieche jetzt hier ganz leckere Kräuter, die ich mir gleich ins Wasser mische und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.